In der 10. Folge dreht sich alles um das Wochenbett.
Herzlich willkommen in der Mindful Mama Lounge. Dies ist dein Mama-Podcast, der dich auf deiner Reise durch Schwangerschaft und Geburt hinein in dein Leben mit Baby begleitet. Lass dich für dein Mama-Leben inspirieren. Erfahre, wie du gut auf die Bedürfnisse von dir und deinem Baby achten kannst. Und gestalte deine Mama-Reise so, dass du sie genießen kannst. Schön, dass du da bist. Lass uns loslegen.
Na, bist du schon perfekt vorbereitet auf das Wochenbett oder haben sich vielleicht ein paar Fehler eingeschlichen, die du bereuen wirst? Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und dich mit mir zusammen dem Thema Wochenbettvorbereitung widmest. Legen wir los. Als ich das erste Mal schwanger war, hatte ich einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber ganz vielen anderen Schwangeren. Ich hatte schon mehrere tausend frisch geborene Mamas kennengelernt und ich habe die nur im Frühwochenbett erstmal kennengelernt, in der Klinik natürlich, wo ich gearbeitet habe. Aber ganz viele davon kamen ja danach auch zu uns ins Stillcafé. Das heißt, ich konnte sehr gut mich oft erinnern, wie war das in der Klinik, und dann haben die erzählt, wie war das später zu Hause und welche Erfahrungen haben sie da im Wochenbett gemacht und wie ist das Ganze auch, ja, wie hat sich das ausgewirkt auf ihr Wochenbett. Und wenn man das erste Mal schwanger ist, dann wirkt es vielleicht so ein bisschen lächerlich, sich jetzt da groß vorzubereiten, weil man weiß gar nicht genau, was einen erwartet. Ja, du hast noch keine Ahnung, was auf dich zukommt. Und ja, letztendlich weißt du überhaupt noch nicht, wie du dich fühlen wirst, was du denn überhaupt brauchen wirst. Und da haben sich so ein paar Sachen bewährt und ich werde dir ganz viele Tipps heute mit auf den Weg geben, an welche Sachen du denken kannst. Was mir geholfen hat, war, man ist im Wochenbett zwar nicht krank, aber sich mal vorzustellen, wenn man krank ist, dann geht es einem nicht immer gut und es geht aber einem auch vielleicht mal ein bisschen besser. Aber so, was brauchst du, wenn du krank bist? Was kannst du da überhaupt nicht brauchen und was brauchst du sehr? Und dann auch so ein bisschen so die Gedanken, wovon lass du dich gern beeinflussen. Ich werde dir ein paar Geschichten erzählen. Ich habe jetzt heute gerade erst wieder mit einer befreundeten Mama aus dem Kindergarten gesprochen, die gerade noch im Wochenbett ist, und die sagte so, ich bin so froh, dass ich jetzt momentan noch nicht kochen muss und wir werden sehen, wie das dann ist, aber jetzt momentan darf ich das noch genießen. Ich habe auf jeden Fall 11 Punkte für dich vorbereitet, bei denen ich denke, dass es sich wirklich lohnt, sich vorher Gedanken zu machen und einiges schon vorzubereiten. Fangen wir an mit dem ersten. Das ist so für die meisten relativ klar, diese ganzen Papiere. Ich will gar nicht im Detail eingehen, was du da bei den Papieren vorbereiten musst, weil da bin ich nicht Profi dafür. Da schaust du vielleicht eher bei den Kolleginnen von Maternita oder bei Smart Mama, die ist ja total super, wenn es um Elterngeldanträge und so geht. Also da kannst du dich viel besser informieren. Aber wichtig ist, dass du viele Sachen schon vorbereitest, dass du bei den entsprechenden Ämtern fragst, welche Unterlagen brauchen wir, dass du klärst, welche Unterlagen kriege ich von wem erst noch zugeschickt, manches kriegt man von der Krankenkasse, vom Arbeitgeber, manches braucht man vom Standesamt, ja, gerade wenn man nicht verheiratet ist, und da einfach von vornherein sich schon die Sachen vorbereiten, eine Liste schreiben, abhaken, was hat man, was braucht man noch. Der zweite Punkt ist Termine. Es werden im Wochenbett verschiedene Termine auf dich warten, sowas wie eine Nachuntersuchung beim Frauenarzt und die Termine mit der Hebamme. Wie willst du die legen? Hast du eine Nachsorgehebamme? Und diese Termine schon mal vorplanen, mit dem Kinderarzt sprechen, wie machen die das mit den ersten Untersuchungen, je nachdem, ob du ambulant nach Hause gehst oder länger in der Klinik bleibst, wird die U2 ja dort noch gemacht oder dann eben beim Kinderarzt, kommt der nach Hause, zum Beispiel abends nach Feierabend. An welche Termine musst du denken, das für dich zu planen? Dann zum dritten, vorbereitet sein für Probleme, also rausfinden, welche Probleme können auf dich warten, ganz konkret. Im Stillvorbereitungskurs erstellen wir dann eine ganze Liste, aber das kannst du dir auch selber machen, indem du mit anderen sprichst. Also welche Probleme können dich auf dich zukommen und wer kann dir dabei helfen? Und es geht gar nicht darum, das jetzt alles perfekt zu haben. Aber ein paar Kontakte kannst du dir ja schon aufschreiben. Ja, also du weißt, du brauchst den Kontakt zu deinem Gynäkologen, vielleicht zu der Klinik, vielleicht zu der Kinderklinik, zum Kinderarzt, zu deiner Hebamme natürlich, oder zum nächsten Notdienst, zur nächsten Apotheke. Das sind Sachen, wenn Probleme aufkommen, sind es Ansprechpartner, die dir weiterhelfen können, die dir auch wiederum andere Kontakte möglicherweise noch geben können. Aber die wichtigsten Kontakte komplett zusammen zu haben. Und ich habe es so gemacht, ich habe das aufgeschrieben und an unsere Wohnungstür hingeklebt, weil dann war das für alle sichtbar. Es ist in keinem Papierstapel verschwunden. Und da habe ich auch einen Zettel daneben gemacht mit den Sachen, mit den Terminen, die wir hatten oder haben werden würden, sodass wir das dann schnell auch nachtragen konnten, jederzeit. Man kann noch einen Stift dazu hängen und damit kann man es sich einfach leichter machen, da ist es schon mal vorbereitet. Der vierte Punkt, natürlich das Stillen. Zu gucken, welches Stillwissen brauchst du selber? Auch ein kleines Versorgungsset dazu haben, einfach schon mal die wichtigsten Sachen, die am häufigsten gebraucht werden, sowas wie Mullkompressen und eine Lanolinsalbe, wenn du die verträgst, oder eine lanolinfreie Brustwarzensalbe, wenn du die verträgst. Kochsalz ist immer gut zu Hause zu haben. Also da schon mal was einfach parat zu haben, falls du was brauchst, und den Kontakt zu einer Stillberaterin auf jeden Fall da zu haben. Und da wirklich zu gucken, dass das auch jemand ist, der medizinisch versiert ist, in letzter Zeit, also wirklich so in jüngster Vergangenheit, höre ich unglaublich viele Gruselgeschichten von Stillberatung. Und ich frage mich, was da gerade passiert. Vielleicht ist es jetzt einfach Zufall, dass das gehäuft ist. Aber da wirklich zu gucken, dass es jemand ist, der medizinisch basiert ist und eine medizinische Grundausbildung hat. Weil wenn du ein wirklich schlimmes Stillproblem hast mit Verletzungen oder zu wenig Muttermilch, dann brauchst du ja jemanden, der medizinisches Wissen mitbringt, um dir wirklich helfen zu können. Dann ist es ganz gut zu organisieren, wie läuft denn das im Wochenbett mit den Einkäufen? Ja, also zum Beispiel könntest du dir eine Biokiste bestellen, die einfach dir das Leben schon leichter macht. Und das ist in den letzten Wochen der Schwangerschaft sicher auch schon sinnvoll, das schon zu nutzen. Oder eine Kochkiste, wenn es euch das Leben einfacher macht. Wenn ein Partner kochen soll und der kocht sonst selten, dann sind in so Kochkisten ganz, ganz genaue Schritt-für-Schritt-Anleitungen und genau abgewogen schon die Sachen, die du brauchst oder die ihr braucht, sodass es leichter wird mit dem Kochen, mit dem Essen. Zu dem Essen komme ich auch später nochmal. Manche Läden haben auch einen Einkaufsservice, also da würde ich einfach nachfragen. Manche Supermarktketten, gerade im städtischen Bereich, bieten das schon groß an. Aber ja, das ist nicht immer selbstverständlich. Ich selber lebe auf dem Land, also ich müsste jetzt hier erstmal fragen, wer das hier anbietet. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Hofladen, wenn ich jetzt halt irgendwie Engpässe gehabt hätte im Wochenbett, auf irgendeiner Tour mir mein Gemüse auch vorbeigebracht hätte. Da bin ich mir sehr sicher. Also auf dem Land sind es vielleicht eher die kleineren Läden, die sowas als Service anbieten können. Und vielleicht kostet es einen Aufpreis, aber das ist es wirklich wert, anstatt dann wirklich das gestresste Kind, gestresste Mama, da irgendwo unterwegs zu sein. Genau, also einfach zu gucken, wer kann die Einkäufe machen. Wenn deine Familie drumherum lebt, dann können die sich natürlich auch mit den Einkäufen abwechseln. Und wenn die selber einkaufen, die einen gehen am Dienstag einkaufen, die anderen gehen am Freitag einkaufen, jeder bringt ein bisschen was mit, dann wäre das halt einfach auch praktisch. Das führt uns zum nächsten Punkt, nämlich zum Essen. Das heißt, du kannst jetzt schon vorkochen. Ich habe das so gemacht, ich habe vor allem, ich mag roh eingefrorenes Fleisch überhaupt gar nicht gern. Ich esse sehr gerne Fleisch, aber ich habe dann so einen Nachgeschmack, wenn das mal eingefrostet war. Deswegen habe ich so gemacht, dass ich alles schon mal gekocht habe und dann eingefrostet habe. Nimmt natürlich in Boxen unglaublich viel Platz in der Tiefkühle weg. Wir haben nur so ein drei Fächerschrank und keine große Truhe, dafür hätten wir leider keinen Platz. Deswegen habe ich so gemacht, ich habe das in eckigen Tupper eingefroren, Und sobald es gefrostet war, habe ich das dann rausgeholt und in Gefriertüten verpackt, sodass das immer portionsweise war und habe dann die Boxen wieder verwendet, um das nächste einzufrieren. Hat den Vorteil, man braucht nicht so viele Boxen und hat den anderen Vorteil, dass es eben mehr ins Gefrierfach passt, weil das sich viel besser schichten lässt mit so einem einfach eckigen Blöcken dann quasi. So habe ich das gemacht mit dem Vorkochen. Ich habe für Freunde im Wochenbett auch schon eingekocht. Das geht auch sehr gut. Da gibt es so tolle Anleitungen im Internet und das ist wirklich ganz, ganz einfach machbar. Und früher hat man das ja nur gemacht. Ich habe jetzt letztens was aussortiert. Das ist inzwischen 3 Jahre alt und das mir aus Versehen hinten runter, das war immer noch top in Ordnung. Also ich hätte das nie gedacht. Ich habe mich tatsächlich nicht getraut, weil ich jetzt mit Einkochen nicht so erfahren bin, das noch zu essen, aber es sah wirklich noch super aus und ja, genau, Einkochen ist ja auch echt so eine Methode, mit der man das gut machen kann. Was man auch zur Regel machen kann, ist, dass jeder, der zum Wochenbettbesuch kommt, einfach was zum Essen mitbringt. Also, dass es einfach klar ist, hier gibt es eine Liste an 10 Sachen, da sucht ihr was raus und dann wird es rausgestrichen. Das könnte man zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich diese Online-Wunschzettel-App in der Weihnachtszeit und für die Geburtstage jetzt zuletzt gefunden hatte, das könnte man auch total super da organisieren, sodass man auch abhaken kann, was schon gekocht worden ist. Also das wäre ja vielleicht noch eine Idee. Dann kriegst du nicht immer das Gleiche, aber einer macht vielleicht eine tolle Rinderbrühe und der andere macht einen tollen Auflauf und der nächste macht was auch immer. Und dann ist auch einfach klar, die kommen, die essen mit euch zusammen, aber dann ist es auch irgendwie so zu Ende, dann können die noch die Küche sauber machen und dann dürfen sie wieder gehen, dann haben sie alle das Baby gesehen, du hast was zu essen gekriegt und danach ist aber auch wieder Schicht im Schacht. Das heißt, da einfach Freunde einzupacken. Oder manche machen es, dass der Freundeskreis rundum kocht. Oder was wir hier gemacht haben und jetzt mit vielen Freundinnen wir uns immer so gegenseitig beschenkt haben und wo auch ich in den Genuss gekommen bin, ist, wir haben so Wochenbettkörbe gegenseitig gepackt. Das heißt, das ist was du zum Beispiel vielleicht jetzt noch oder auch dann, wenn du Mama bist, initiieren kannst und dann beim zweiten Kind vielleicht davon profitierst, sodass jeder eine Kleinigkeit kocht, alles kommt in den großen Korb, wird als Geschenk übergeben und diejenigen, die jetzt gerade nichts kochen können, die kaufen vielleicht was Hochwertiges vom Metzger eingekocht oder was anderes, halt was jetzt nicht so total convenient ist, aber was es dem Wochenbett, der Wochenbettmama einfacher macht. Genau, wo wir gerade beim Besuch waren, ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Wochenbett, der einfach total vergessen wird. Ich war früher immer entsetzt, wenn ich ja nach dem Frühdienst einkaufen gegangen bin und dann habe ich dort die frisch entlassenen Mamas beim Einkaufen gesehen. Das ist nicht der Plan vom Wochenbett. Auch nicht nach 3 Tagen, auch nicht nach 5 Tagen, auch nicht nach einer Woche. Im Wochenbett. Das heißt deswegen Wochenbett, weil du erstmal ankommen musst. Und es geht hier nicht nur um dich, sondern es geht auch um dein Baby. Auch dein Baby muss in dieser Welt erstmal ankommen. Das muss so viel plötzlich können. Und da ist es gut, wenn du die Ruhe hast, das ist mein 8. Punkt, die Ruhe, dass du schauen kannst, was ist denn jetzt wirklich dran? Ja, also nicht die Einkäufe sofort erledigen, sondern erstmal zu gucken. Ich weiß, manche zieht es total raus, aber dann macht es schrittweise. Ja, komm erstmal vom Bett aufs Sofa für ein paar Tage und dann gehst du mal eine Runde um den Block spazieren. Auch da kann man rausgehen oder du gehst mal den Weg zum nächsten Laden, sei es zum Bäcker oder so. Aber dass das halt einfach so eher den Spaziergang-Charakter hat und nicht gerade den Wocheneinkauf, weil das wirklich am Anfang, der Körper braucht Regeneration und Wochenbett ist einfach eine ganz, ganz wichtige Zeit und Stillprobleme können auch durch zu wenig Ruhe entstehen. Also das heißt, einfach sich ein bisschen zurückzunehmen, sich selber den Raum zu geben, aber auch da bewusst zu sein, dass man jetzt die Verantwortung hat für ein Wesen, das da mit in der Familie lebt und das eben nicht mehr geschützt in der Kugel ist, sondern was da ist und die Babys, die, wenn einfach zu viel Action ist, ziehen sich auch gern einfach mal zurück und da ist es auch ganz wichtig, Besuchsregeln zu etablieren, nicht nur für einen selber, um die Ruhe zu haben, sondern weil wir einfach beobachten, das war immer total krass, wenn ich Wochenends Nachtdienst hatte. Sonntag kam die ganze Familie von am besten zwei Frauen, die in einem Zimmer waren, und es war unglaublich voll, es wurde sich unglaublich unterhalten, vielleicht wurde kaum ein Ende gefunden über mehrere Stunden. Und wenn ich zum Nachtdienst kam, waren alle völlig fertig. Die Mütter waren völlig fertig und die Babys haben geschrien. Die Babys haben geschrien deswegen, weil sie nicht mehr konnten. Sie hatten Hunger, sie waren überreizt ohne Ende und haben überhaupt gar nicht mehr zur Ruhe gefunden. Und das hat einfach immens Einfluss auch auf das Stillen. Man muss es nicht so krass machen wie ich beim ersten. Aufgrund dieser Erfahrung hatte ich total Panik und habe gesagt, wir machen totalen Kontaktstopp. So muss man es natürlich nicht machen, weil da habe ich schon auch gemerkt, da habe ich vielen Menschen vor den Kopf gestoßen. Es gab Menschen, die haben sich einfach unglaublich Sorgen gemacht, weil sie das vorher nicht verstanden haben, dass wir das wirklich ernst meinen und dass wir nicht erreichbar sind. Wir hatten dann das Telefon ausgesteckt und hatten auch kein, weil wir kein AB hatten, waren wir wirklich nicht erreichbar und unsere E-Mail fiel aus. Und unsere Handys waren auf Flugmodus und wir waren wirklich nicht mehr erreichbar und die Glückwunsch-E-Mail ist nicht durchgekommen. Und es waren dann wirklich Leute dabei, die sich wirklich immens Sorgen gemacht haben. Das heißt, das habe ich beim zweiten anders gemacht und war dann einfach, ich habe dann halt einfach, war nicht verfügbar, wenn ich nicht verfügbar war und hatte auch nicht die Verantwortung, an jedes Telefongespräch zu gehen, sondern habe wirklich geschaut, dass es uns gut geht. Das würde ich jetzt so strikt nicht mehr machen. Also das heißt, man kann schon auch ja, das Ganze zu sehr regulieren. Aber darüber hinaus war es trotzdem ganz, ganz wichtig, gerade auch beim Großen, dass wir wirklich eine Kontaktsperre eigentlich hatten, weil das so ein High-Need-Baby war und da war es einfach wirklich nicht so leicht, sich da reinzufinden in dieses neue Leben als Mama. Ja, was kannst du noch vorbereiten? Schauen wir mal in den Bereich Hygiene rein. Das ist quasi dann der nächste Punkt. Von der Hygiene her reicht, also wenn du für dich zu Hause halt die großen Binden hast mit dem Wochenfluss, ganz von den Einkäufen her. Ansonsten hast du Wasser. Wenn du fließend Wasser hast, ist alles gut. Bei Windeln, wenn du Stoffwindeln verwendest, brauchst du halt einfach, dass das die gewaschen werden regelmäßig, weil die anfangen zu stocken sonst. Und auch deine Sachen, gerade am Anfang, wenn mal was daneben geht, es ist einfach mehr Wäsche, es ist vielleicht nochmal von der Organisation, du willst vielleicht öfter das Handtuch wechseln. Das heißt, da ist es einfach total hilfreich, wenn dir jemand bei der Wäsche hilft. Und da möchte ich dir sagen, wenn es dir unangenehm ist, dass jemand in deiner dreckigen Wäsche rumwühlt, dann ist das total okay. Aber dann kann man zum Beispiel das auch so organisieren, dass eine Kiste gerichtet ist, dein Partner macht die noch in die Waschmaschine rein oder du machst die in die Waschmaschine rein, aber danach, sobald das Ding gelaufen ist, übernimmt jemand anders den Rest und die zweite Kiste ist dann vielleicht Babywäsche und dann ist das für dich auch entspannt. Also denk da wirklich um die Ecke, wie kannst du dir helfen lassen? Nicht so, oh Gott, meine dreckige Wäsche und da darf niemand ranfassen, sondern wie kannst du es dir leichter machen und wie kannst du dich unterstützen lassen? Das gilt, und da kommen wir zum neunten Punkt, auch überhaupt für den ganzen Haushalt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es ist total genial, wenn du ambulant aus der Klinik nach Hause gehst, eine Hausgeburt hast oder eine Geburtshausgeburt. Das heißt, wenn du ab Tag 1 zu Hause bist und jetzt nicht sofort die komplette Versorgung hast oder auch andere Kinder noch versorgt werden müssen, dann kann es sehr gut sein, dass dir eine Haushaltshilfe zusteht, weil im Wochenbett sollst du ja nicht schwer heben. Es ist, wenn du Stress hast, die Gefahr, dass du einen Milchstau kriegst und das Ganze würde quasi immer eine arge medizinische Betreuung auch nach sich ziehen. Das heißt, bevor du in eine Klinik musst, kann dein Arzt dir immer auch eine Unterstützung für zu Hause verschreiben und gerade eben auch fürs frühe Wochenbett. Wir haben das nutzen dürfen, deswegen, weil mein Mann in den Tagen nach der Geburt jetzt halt nicht unbedingt gerade frei nehmen konnte, sondern da noch an der Uni war, in genau diesen ersten Monat. Und dann hatten wir für, ich glaube, 10 Werktage eine Haushaltshilfe genehmigt bekommen und das war einfach der totale Segen, weil wir haben dann eine Mütterpflegerin genutzt und die Ina, die kam dann her und hat mich hier unterstützt einfach, hat mir die Kleine mal gehalten, damit ich duschen konnte, oder hat einfach auf mich geguckt, hat geguckt, dass ich auch selber was esse, weil das ist ja ganz wichtig, sich selber vergisst man da so schnell, die Zeit geht unglaublich viel drauf, um dieses kleine Wesen anzugucken, und deswegen war das einfach unglaublich viel wert. Aber letztendlich kann das auch eben eine Haushaltshilfe sein, eine Putzfrau. Ich persönlich würde immer als erstes schauen, ist eine Mütterpflegerin in der Gegend verfügbar? Und genau, ansonsten können helfende Hände einfach auch noch über das Projekt Welcome zum Beispiel gefunden werden. Das kommen wir dann schon so ein bisschen in den 10. Punkt rein. Das vergisst man manchmal so ein bisschen, auch selbst wenn der Partner so vielleicht die ersten 14 Tage Urlaub nehmen kann, irgendwann fängt er wieder an zu arbeiten, wenn er nicht gerade Elternzeit nehmen kann. Bei meinem Mann war das bei beiden Geburten nicht möglich, dass der Elternzeit hätte nehmen können. Und ja, da einfach dann auch jemanden als Ansprechpartner zu haben. Ne? Also bei mir war es eben die Mütterpflegerin, aber das kann auch jemand sein von Welcome, von den Projekten, um junge Mütter zu unterstützen. Da gibt es in den Städten unglaublich viel Engagement, auch ehrenamtliches Engagement, oder wo man dann einen kleinen Taler dafür einfach als Aufwandsentschädigung noch mit dazu gibt. Aber es sind Projekte, die wirklich, wirklich wertvoll sind und die sich lohnt zu nutzen, um nicht in diese Einsamkeit reinzusinken. Und dann klappt vielleicht nicht alles von Anfang an total perfekt. Du bist nicht sofort eine perfekte Mama und verstehst vielleicht dein Baby nicht sofort. Und das kann ganz arg frustrieren, und da kann es einfach helfen, auch echt Ansprechpartner zu haben. Und das können natürlich Freunde sein, aber die arbeiten vormittags häufig und abends ist ja dann oft der Partner wieder da. Aber das können Freundinnen mit Kindern sein, die selber gerade im Babyjahr sind. Es ist super, wenn du dir in der Schwangerschaft schon eine Stillgruppe suchst, weil da findest du die Mamas, die jetzt einfach gerade vom Alter her die gleichaltrige Kinder haben. Das heißt, da sind einfach auch neue Kontakte drin. Tauscht Telefonnummern aus. Ja? Also nutzt das auch wirklich. Ich freue mich immer, wenn die Mamas in meiner Stillgruppe die Telefonnummern austauschen und dann wirklich auch im Kontakt stehen. Frag deine Hebamme, ob es Kontakte gibt, die sie vermitteln kann. Vielleicht gibt es eine andere Mama, die auch gerade geboren hat, die auch selber dankbar ist um einen neuen Kontakt. Und bei Besuchen und Unterstützung, schau einfach auch drauf, dass sie dir gut tun. Das heißt, wenn du einfach merkst, es ist jemand ganz engagiert dabei, dich zu besuchen, deswegen, weil sie dein Baby sehen wollen und es geht gar nicht um dich und das macht das mit dir, dann beschränkt es auch und such dir ganz aktiv neue Kontakte, andere Kontakte, Besucher, die dir gut tun, lade die ein, und dann hast du für die anderen auch schlichtweg einfach keine Zeit mehr und musst da gar nicht so drauf zurückkommen. Ja, vielleicht bekommst du auch schon das zweite Kind, und da ist es dann wirklich gut, wenn du dir ein paar Gedanken gemacht hast, wie wird es denn so am Anfang sein? Wie sind die beschäftigt, die Kinder oder dein erstes Kind? Wie ist der Kindergartentransfer? Ja? Kann dir jemand den Transfer abnehmen? Dadurch, dass unser einen Waldkindergarten geht, gibt es bei uns ganz viele Fahrgemeinschaften. Aber vielleicht kann das auch eine Mitnehmgemeinschaft sein, die nicht nur dir gut tut, sondern jemand anderem auch. Und da musst du nur einmal am Tag gehen, anstatt zweimal. Und man kann sich da einfach gegenseitig unterstützen. Es ist einfach auch eine Umbruchszeit für die Großen. Wenn das erste Kind da ist, dann wird ja immer so dieses vom Thron stoßen gesagt. Letztendlich geht es da gar nicht um, dass du dein Kind vorher auf einen Thron gesetzt hast, sondern es ist einfach, wenn du dir überlegst, wenn du schon ein Kind bekommen hast, dann hat sich eure Partnerschaft mit diesem neuen Kind sicher verändert. Und so verändern sich Beziehungen einfach immer dann, wenn eine neue Person mit in die Familie reinkommt, dann verändern sich die Strukturen und jeder steht ein bisschen woanders, jeder sucht sich neu seine Nische, seinen Aufgabenbereich, seine Verantwortung. Und so hast du neue Verantwortungen, aber auch dein erstes Kind nimmt eine neue Position ein. Und je nachdem, wie du dich darauf vorbereitest, kannst du das einfach auch entsprechend besser begleiten. wichtig ist natürlich auch zu überlegen, was passiert in den Tagen rund um die Geburt. Was ist, wenn eine Trennung notwendig ist vom großen Kind? Also übernachtet es bei den Großeltern? Wie ist es aufgefangen? Wir haben total großartige Erfahrungen damit gemacht, dass der Große dann einfach zu Freunden durfte und spielen gehen durfte und nicht in diesem Oh-Baby-Strudel gefangen war, sondern einfach außen vor war. Der hat sich damit viel, viel wohler gefühlt. Und wenn er da war, durfte er sich einfach frei bewegen und gucken nach dem Baby. Und dieses ganze Halten und so, das war ihm viel zu viel. Also es war einfach da und es war okay. Und er hat dann auch mal geguckt und hat irgendwann nach ein paar Tagen auch mal gehalten. Vielleicht auch am nächsten Tag schon, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber es war einfach nicht so, oh, das ist jetzt dein Geschwisterchen und du musst es lieb haben, sondern einfach das gut zu begleiten. Und ja, da gibt es tolle Blogartikel, zum Beispiel beim gewünschtesten Wunschkind. Den kann ich sehr empfehlen, wo man einfach so sich da ein bisschen reinfühlen kann, was passiert da. Und das lohnt sich auch jetzt schon in der Schwangerschaft, im Bauch nicht zu viel Aufmerksamkeit und Präsenz zu geben, sondern ja, das Geschwisterkind ist mit dabei, aber es steht nicht im Mittelpunkt der Welt. Ja, auch das hat uns sehr geholfen. Jetzt habe ich dir unglaublich viele Tipps gegeben und vielleicht brummt dir der Kopf, wo fange ich an, oh Gott, noch so viel vorzubereiten. Letztendlich möchte ich dir so drei Takeaway-Messages mitgeben. Also erstens, nimm dir die Ruhe und geh die Punkte einmal durch und schau einfach, was dir wichtig ist. Es ist nicht jedem alles gleich wichtig und es ist vollkommen okay. Der zweite Punkt, den ich möchte, dass du dir mitnimmst, ist better than perfect. Ich habe diesen Spruch mal wo gehört und ich weiß gerade nicht genau wo. Vielleicht kannst du es mir in den Kommentaren schreiben, wer da der Originalverfasser ist. Aber kümmere dich lieber jetzt drum, auch wenn es dann nicht perfekt ist, aber es ist was vorbereitet und dieses, was vorbereitet ist, wird dir auf jeden Fall das Leben leichter machen. Und schau drauf, dass es drei Menschen gibt, denen du etwas delegieren darfst. Zum Beispiel dein Partner, eine Freundin, die weiß, wie es mit Kindern ist. Eine kinderlose Freundin ist nicht so sinnvoll, weiß ich von meiner Mama. Die hat mir letztens erzählt, sie hatte eine ganz, ganz engagierte Freundin, die eben selber kinderlos war. Und die ist aus den Ratschlägen mit dem Wochenbett bezüglich des Umgangs mit mir als Baby gar nicht mehr rausgekommen. Und ja, das hat auch entsprechend Spuren hinterlassen. Aber ja, schau, dass es jemand ist, der dir wirklich gut tut, aber es darf natürlich auch die Schwiegermama sein, die eigene Mama. Schau, dass es jemand ist, der dir dann im Wochenbett auch wirklich gut tut und besprech, dass du auch sagen dürfst, jetzt ist zu Ende, dass du quasi die Begleitzeit auch stoppen kannst, einfach damit du die Freiheit hast, das dann auch auszubremsen, wenn es nicht das Richtige für dich ist. Wenn du noch wichtige Tipps hast fürs Wochenbett und die Vorbereitung dazu, wenn du wertvolle Links hast, die wir uns durchlesen sollen, alle miteinander, dann poste sie gerne hier unter der Podcast-Folge. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du die Podcast-Folge weiterempfiehlst und wenn du das nächste Mal wieder mein Gast bist und mir zuhörst und mit mir deine Erfahrungen teilst. Alles Liebe, bis dahin, tschüss!